Nächster Halt, Universität.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9B Podcast. Heute sprechen wir mit Philipp Hauser über Scheitern in Computerspielen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und heiße dich herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielleicht kannst du dich einmal kurz unseren HörerInnen vorstellen, wer du so bist und was du so an der Uni Konstanz überhaupt machst.
Ja, mein Name ist Philipp Hauser. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Medienwissenschaft seit Herbst 2017 und ich habe davor meinen Master hier gemacht in LKM und meinen Bachelor auch hier in Literaturwissenschaft, deutsche Literatur heißt der Studiengang ja, und Philosophie und mit kleineren Unterbrechungen, aber hat mich das dann eben in die Medienwissenschaft geführt. Und hier arbeite ich jetzt und schreibe auch meine Dissertation, die sich auch mit Computerspielen beziehungsweise mit dem Spielen von Computerspielen eher befasst.
Schön. Ja, wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass du ein Seminar hattest zu Failing Better, zu Scheitern in Computerspielen. Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage, inwiefern denn Scheitern positiv verstanden werden kann, weil das ja schon in unserer Gesellschaft jetzt eher so ein negativ konnotiertes Ding ist, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Mhm. Oder zumindest ich scheitere auch sehr ungern. Mhm. Inwiefern kann man jetzt Scheitern positiv verstehen?
Das muss man generell erstmal, glaube ich, unterscheiden, ob man jetzt Scheitern im allgemeineren Sinne betrachten will oder untersuchen möchte oder im Kontext von Computerspielen. Weil im Rahmen von Computerspielen bekommt Scheitern nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber allgemein gesellschaftlich betrachtet, gebe ich dir auf jeden Fall recht, ist Scheitern sehr negativ konnotiert, weil es auch ja, mit einem fehlerhaften und auch mit einem Misserfolg, also es wird oft als das Gegenteil des Erfolgs begriffen, eben als Misserfolg. Und steht damit auch dem Erfolg im Weg, also dem erfolgreichen Erreichen von etwas. Sei das nun der Uni-Abschluss oder irgendwelche Projekte oder technische Entwicklungen, Scheitern ist dann immer das, was den Erfolg verhindert. Und das ist, also ich bin jetzt kein Soziologe und deswegen kann ich hier auch nur sehr oberflächlich und auch aus meiner Beobachtung heraus sprechen, aber also in unserer Gesellschaft hier, in der deutschen Gesellschaft, ist Scheitern, denke ich, sehr stark negativ konnotiert und es liegt einfach daran, weil wir das beigebracht bekommen. Also wenn in der Schule das ganze Notensystem, das fängt an mit der Einführung der Noten in der zweiten oder dritten Klasse, und indem es einfach Noten gibt, die gut sind und Noten gibt, die schlecht sind und Noten gibt, die einen nicht bestehen lassen, die einen nicht weiterkommen lassen. Also man muss ausreichend gute Noten haben, um versetzt zu werden. Und nicht nur das, sondern die anderen in der Klasse, die bekommen auch Noten und die Kinder sprechen darüber und bekommen schon früh beigebracht, darüber zu sprechen, auch weil sie mit ihren Eltern sprechen. Man wird ganz früh durch das Schulsystem in Bewertungssystem und in Vergleichssystem eingeflochten und bekommt es dort beigebracht. Und warum auch immer ist es in Deutschland sehr stark eben auch mit diesen Misserfolgen verknüpft. Und weil es einfach auch keine zweiten Chancen gibt. Es gibt dann eine zweite Chance, wenn man sitzen bleibt und die Klasse wiederholt. Aber es wird nicht als eine positive zweite Chance, sondern als, ja gut, jetzt probier's halt nochmal und wenn du dann es aber nicht schaffst, dann gibt es ein Problem, bewertet und nicht als ein kein ermutigendes, kein aufbauendes, wiederholen. Und so ist es auch mit den Themen. Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wurde, dann ist das Thema abgeschlossen, dann kommt das nächste Thema dran. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie nochmal dran zu gehen, nochmal zu versuchen und vor allen Dingen nicht im positiven oder in ermutigenden Sinne zu versuchen. Und das wäre auch die positive Konnotation von Scheitern, wenn man es so begreifen wollte oder es auch durchaus so kann, dass das Scheitern auch, dass dem auch ein Erkenntnisprozess innewohnt, nämlich zu begreifen, dass es so nicht funktioniert. Und das ist eben nicht nur die Sackgasse, nicht nur das Nicht-Weiterkommen, sondern es ist gleichzeitig das Wissen, dass das der falsche Weg ist und dass wiederum der andere Weg vielleicht nicht der richtige, aber ein vielversprechenderer sein kann. Und dann, wenn man das so begreift, tun sich eine Vielzahl von möglichen Interpretationen auf, wie Scheitern positiv bewertet werden kann, weil ich für mich persönlich aus Scheitern lernen kann, indem ich stärker daraus hervorgehe, indem ich mich mit meinem Misserfolg, mit meinem Fehl auch, mit meiner meiner Imperfektion diese auch akzeptieren kann und damit und meine eigenen Grenzen kennenlernen kann, aber auch meine Stärken lernen kann und einfach akzeptieren, dass hier meine Grenzen sind und dort vielleicht Hilfe annehmen kann. Allgemein betrachtet, also weitergefasst, ist es für den Erkenntnisprozess als solchen eben, wie gesagt, produktiv, weil indem ich das Scheitern zulasse, ich früher und schneller auch die falschen Wege aussortieren kann und deswegen schneller zu einem Lösungsweg komme. Und noch weiter gefasst, kann Scheitern, wenn man das eben auch systematisch aufgreift, für die nachkommen, Fehler verhindern. Und nicht in dem Sinne, dass Misserfolge persönlich verhindert werden müssen, aber es gibt einfach Bereiche, gesellschaftliche, technische Bereiche, in denen Scheitern natürlich nicht positiv ist. Also wenn ein Flugzeug abstürzt, dann kann man nichts Positives daran sehen, aber an einem Flugzeugabsturz oder fast abstürzen oder in welchen Bereichen auch immer, also Flugzeuge sind einfach ein sehr sprechendes Beispiel. Und wenn man da das Scheitern nutzt und systematisch einarbeitet, kann es Fehler verhindern und in der Form produktiv gemacht werden. Also es ist Scheitern sehr stark von der Perspektive abhängig.
Ja. Ja, zum Beispiel jetzt auch im Labor, wenn man da jetzt was untersuchen würde und das eben nicht klappt oder irgendwas nicht funktioniert in dem Versuchsaufbau, den man so konstruiert hat, dann ist es ja auch eigentlich was Positives, dann zu merken, dass es nicht funktioniert. Also bringt einen dann in dem Sinne ja zum Beispiel auch weiter.
Genau. Und vor allen Dingen ist auch die Geschichte des Labors auch eine Geschichte der produktiven Fehler. Der Fehler, die zu Unerwartetem geführt haben und dann etwas hervorgebracht haben, was man nicht gesucht hat, aber was sehr viel positivere Effekte nach sich gezogen hat, als das, wonach man gesucht hat. Also.
Ja. Und inwiefern ist es jetzt in Computerspielen integriert, das Scheitern? Also was für eine Rolle spielt das Scheitern im Computerspiel?
Scheitern im Computerspiel ist, würde ich sagen, allgegenwärtig. Ich versuche sehr grundlegend auf Computerspiele zu schauen und mit dem Blick muss ich eigentlich von vornherein sagen, es gibt keine Computerspiele ohne Scheitern. Also Scheitern ist vielleicht sogar das Wichtigste am Computerspiel und am Computerspielen, weil du hast vorhin auch gesagt, du möchtest auch Scheitern vermeiden und es ist unangenehm für dich und für mich ist es auch unangenehm, aber im Moment des Spiels und im auch geschützten, sanktionsfreien Raum des Spiels. Und wenn ich sanktionsfrei meine, dann sage ich das mit aller Vorsicht, weil ich das auch kritisch sehe, aber sanktionsfrei erstmal in der Hinsicht, dass jetzt keine gesellschaftlichen, sozialen Konsequenzen daraus folgen, wenn ich irgendwo scheitere. Also ich bekomme keine schlechte Note, bekomme meinen Uni-Abschluss nicht oder irgendwo, wenn ich scheitere. Insofern sind Computerspiele ein geschützter Raum und in dem kann ich auch erstmal loslassen und einfach mal ausprobieren. Und vielleicht sogar auch gezielt scheitern. Und auf eine spielerische Art und Weise kommt da genau dieser Erkenntnisprozess zustande, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Und in Spielen, dadurch, dass das einen freieren Umgang, einen spielerischen Umgang ermöglicht, ist man hier mehr oder weniger bewusst immer mit Scheitern konfrontiert. Also selbst wenn ich das Scheitern als solches nicht bewusst wahrnehme und in meinen Spielen integriere, dann werde ich in dem Moment, in dem ich versuche, ein Spiel kennenzulernen, also das Spielen zu lernen, und auch wenn ich ähnliche Spiele gespielt habe, muss ich ein neues Spiel immer kennenlernen, werde ich das über Fehlversuche auch kennenlernen. Also früher, als ich angefangen habe, oh je, jetzt rutsche ich ins Anekdotische ab, aber
gern.
Lässt sich wohl nicht vermeiden. Als ich angefangen habe, Computer zu spielen, da gab es dann immer noch schöne Handbücher.
Zu einem Spiel quasi.
Ja, genau. Also das Spiel Retail kauft, also im Laden, in der Pappbox, und da war dann die CD drin, die CD-ROM und dann auch große Handbücher. Und es war schon so gedacht, dass diese erklären sollen, wie das Spiel funktioniert. Dass man diese vielleicht sogar vorab liest, um dann zu wissen, wie man das Computerspiel bedient. Also Computerspiele sind ja auch nichts anderes als Computerprogramme, bei denen ich wissen muss, wie sie funktionieren, damit ich sie bedienen kann. Und dazu waren diese Handbücher da. Und die haben dann auch aufgelistet, was für Möglichkeiten es gibt, was für Ressourcen es gibt, was für, ja, die ganzen Handlungsmöglichkeiten. Und dann zum, ja, im jugendlichen Alter war ich dann auch relativ schnell genervt von diesen Handbüchern, aber die waren halt immer noch da. Sie waren, und da war ich auch sehr geprägt von dieser Vorstellung, von dieser schulischen, ich muss auch erstmal lernen, wie es funktioniert. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einfach, war ich genervt, und da habe ich gemerkt, ich kann es auch einfach weglassen. Und dann habe ich eine ganze Zeit gespielt oder Spiele gekauft und die Handbücher einfach gleich beiseite gelegt und einfach angefangen zu spielen. Und ich führe es deswegen so auf, wie gesagt, weil das eine Zeit war, in der Spiele selbst nicht wirklich erklärt haben, wie sie funktionieren. Was aber nicht heißt, dass man sie nicht erlernen kann aus sich selbst heraus. Es war nur ein relativ offener Prozess. Computerspiele heutzutage kauft man hauptsächlich digital. Das heißt, eine Anleitung wird man in irgendeiner Form nicht finden, aber Computerspiele heute, aktuelle, erklären sich auch selbst. Und das ist kein Zufall, sondern das ist dem geschuldet, dass Designerinnen und Computerspielentwicklerinnen diese Erklärungen ins Spiel einbauen. Anfangs über Tutorials, also so die Entwicklung. In heutigen Spielen, wenn es gut gemacht ist, merkt man es kaum, dass hier irgendwas erklärt wird. Weil es einfach sehr, sehr elegant irgendwie eingebaut wird. Aber auf einer, jetzt aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, die sehr stark auf die Prozesse schaut und auch die Austauschprozesse zwischen, also Interaktion zwischen dem Computerprogramm und menschlichen Spielerinnen untersucht, hat es sich vom Grundaufbau her nicht stark verändert, außer dass moderne Spiele sehr viel stärker leiten und sehr viel stärker bei der Hand nehmen. Aber trotzdem ist es immer noch diese Feedback-Schleife, dass ich als Spieler irgendeinen Input in dieses Spiel reingebe und gucke, was zurückkommt. Und dann sehe, funktioniert das, was ich eingebe, oder funktioniert es nicht? Und wenn es funktioniert, dann kann ich an der Stelle weitergehen, ob es auf einer Karte ist oder in irgendeiner Eingabe, die ich tätige. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und im Prinzip ist es genau diese kybernetische Feedback-Schleife von Eingabe und Ausgabe, von auch Anpassung dann wieder, die das Scheitern integriert und dann auch das Erlernen von Computerspielen Also das Lernen, wie ich das spielen kann, auch ermöglicht.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass es dich auch ein bisschen genervt hat dann mit den Handbüchern, weil ich habe nämlich gelesen, und ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, aber dass Jasper Juul auch gesagt hat, mich nervt's, wenn ich scheitere, aber mich nervt's noch mehr, wenn ich durch ein Spiel einfach so direkt durchkomme.
Ja.
Also, dass das eben auch, dass ein Spiel schon auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben muss und soll, damit man Spaß daran hat.
Ja.
Weil wenn das ohne Scheitern einfach einmal direkt durchläuft, ist das vielleicht sogar eben frustrierender als das Scheitern.
Ja, absolut. Also man kann das vielleicht ein bisschen, ist jetzt vom Argument her ein bisschen schwierig und schräg, aber es ist recht anschaulich, wenn man sich das vorstellt. Es gibt bei, vor allen Dingen so bei Netflix, gibt es so dieses Phänomen der interaktiven Filme, was auch kein neues Prinzip ist, aber Filme, bei denen man entscheiden kann, wie die Handlung weiter vorangeht. Also man muss eine Eingabe tätigen, eine Entscheidung treffen. Und selbst auch wenn man keine Eingabe tätigt, dann ist es eine Entscheidung. Und das bringt den Film voran. Und dann gibt es Computerspiele, die dem Genre des Interactive Movies zugerechnet werden, die sehr viel mehr Input erfordern. Also ich steuere zum Beispiel meine Spielfiguren selbst, aber es ist sehr filmisch aufgebaut, sehr viele Zwischensequenzen und dann sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann gibt es aber auch immer wieder sogenannte Quicktime-Events, also Sequenzen, in denen eine Filmsequenz abläuft und ich als Spieler die richtigen Knöpfe drücken muss, damit beispielsweise eine Figur, die irgendwo auf der Flucht ist, nicht hinfällt, sondern davonkommt. Und wenn ich eben die falschen Eingaben tätige, dann misslingt diese Flucht. Und Computerspiele sind auf dieser Skala nochmal einen Schritt weiter, nämlich dass auch dieser Bereich, in dem das Spielen stattfindet, offener gestaltet ist. Aber es gibt Spiele, die auch immer wieder Spielerinnen eben, wie gesagt, sehr stark führen und durch die Geschichte durchführen. Und immer in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass ich keinen Handlungsspielraum habe, sondern eigentlich nur ausführe, was mir das Programm vorgibt,
wird es langweilig.
Genau, wird es langweilig und es rückt in die Richtung von einem Film, in den ich einfach reingehe. Und deswegen ist diese Störung oder das Scheitern als Hindernis etwas, an dem ich als Spieler auch wachsen, als Spielerin auch wachsen kann und das mir auch den Spaß bringt.
Mhm. Hast du denn vielleicht so ein Beispiel von einem Spiel, wo das Scheitern irgendwie besonders gut integriert ist?
Da gibt es ganz viele Spiele. Ganz populäres Beispiel wären die Dark Souls-Reihe und dieses Subgenre, was daraus entwickelt hat, die Souls-like-Spiele. Also alle Spiele, die einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben. Würden andere sagen, da ist das Scheitern nicht gut integriert, weil es einfach nur schwer ist und kein Scheitern drinsteckt. Aber nichtsdestotrotz ist es hier, gibt es immer wieder Spielräume, an denen ich als Spielerin an dem Scheitern wachsen kann. Dann gibt es das Genre der Roguelike-Games. In denen würde ich sagen, ist das Scheitern sogar noch besser integriert, einfach deswegen, weil hier ein sehr starker Teil des Spielprinzips ist, dass ich nicht speichern kann. Also Speichern ist eine Komfortfunktion, die als technische Entwicklung in Computerspiele Einzug gefunden hat. Frühen Computerspiele speichern technisch nicht möglich war. Und dann kam es dazu und es hat das Spielen sehr viel leichter gemacht, weil ich in zeitlich kurzen Abständen bestimmte Levelabschnitte wiederholen kann. Und die Roguelike-Games, auch als Subgenre betrachtet, sind jetzt Spiele, die dieses Scheitern wieder aus dem, nicht das Scheitern, sondern das Speichern wieder aus dem Spiel herausnehmen und dann dem Scheitern eine sehr viel größere Rolle zugestehen, weil dieses Wiederholungsprinzip zwar nicht komplett verschwindet, aber es wird wieder auf eine größere Ebene zurückgebracht. Und ich glaube, alle Spielerinnen, und ich kann das auch an mir selbst beobachten, erzählen sich beim Spielen auch sehr viel Geschichten im Kopf. Also nicht jenseits des eigentlichen Spielgeschehens, aber in diesem Spielgeschehen. Also ich baue ja zwangsläufig zu Spielfiguren irgendeine Form von Beziehung auf. Das muss keine sehr persönliche Beziehung sein, aber in irgendeiner Form erzähle ich mir immer Geschichten, die um diese Geschichten drehen. Und diese Geschichten werden auch beeinflusst durch die Speicherfunktion. Also angenommen, ich spiele irgendeinen Shooter, einen 3D-Action-Shooter und es kommt eine schwierige Passage, dann und ich bin gescheitert, dann erzähle ich, oder ich sterbe und dann lade ich wieder, dann muss ich mir automatisch im Kopf irgendwie eine Geschichte zurechtlegen. Ja, hier bin ich jetzt gestorben, aber eigentlich habe ich so, ist es so nicht passiert. Also ja. Es ist beim Spielen laufen ja mehrere Ebenen so durcheinander. Als Spieler, als Spielerin weiß ich immer, okay, ich habe es nicht geschafft, ich habe gespeichert, habe ich geladen, habe ich es nochmal probiert und diese Stelle habe ich immer und immer und immer wieder probiert. Aber wenn eine Geschichte eine Story erzählt, wie immersiv auch immer, dann kommt gleichzeitig eine Ebene hinzu, in der ich mir erzähle, ja, hier bin ich durchgekommen, es war ganz knapp. Und dann werden dir diese Passagen, in denen es nicht geklappt hat, werden dann negiert. Mhm. Und dabei hilft mir das Speichern, um irgendwo eine reibungslose Geschichte für mich im Kopf erzählen zu können. Und wenn das Scheitern wegfällt, dann wird diese Geschichte eine ganz andere, weil ich dann mit meiner Spielfigur sterbe. Und ich dann diese Geschichte wirklich von vorne beginnen muss. Aber dieser eine Storystrang ist dann zu Ende. Oder wenn ich ein Team habe, mehrere Spielfiguren, für die ich Verantwortung trage, für die ich aufgrund des Spielprinzips Sorge tragen muss. Und die sterben alle bei einem Einsatz. Wenn ich dann speichern kann, dann kann ich neu laden und sagen, diese Figuren, die habe ich lieb gewonnen, ich möchte gerne die weiter, dass sie mich weiter in dem Spiel begleiten, dann lade ich und dann mache ich weiter. Aber wenn mir die Speicherfunktion genommen wurde, dann kann ich vielleicht das ganze Spiel neu starten, aber dieser eine Handlungsstrang ist dann damit beendet, mit dem Tod aller Spielfiguren. Und insofern integrieren Roguelike-Spiele dieses Scheitern sehr gut, weil sie Spielerinnen andere Handlungsstränge ermöglichen, die sonst ohne das Scheitern auch nicht möglich gewesen wären.
Mhm. Ich habe auch gelesen, dass es so Spiele gibt, in denen man quasi sozusagen scheitern muss, also im Spiel quasi, im Spielen des Spiels scheitern. So ein Spiel, bei dem man irgendwie September 12, wo man irgendwie Widerständige oder Aufständige umbringen muss und dann aber letztendlich irgendwann sozusagen bemerkt, dass man damit, dass man das macht, das System komplett aus dem Gleichgewicht bringt und dann eigentlich die richtige Art und Weise ist, es gar nicht zu spielen. Also, dass man irgendwie sozusagen das Spiel selber, im Spiel selber irgendwie komplett scheitern muss und das dann das Spiel ist. Das fand ich irgendwie auch sehr interessant. Also, da gab es irgendwie dann auch noch mehrere Spiele irgendwie, Spec Ops. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Sag mir was, habe ich aber
gespielt. Wo man auch irgendwie die ganze Zeit versucht, eine Stadt zu retten und Freunde zu retten und am Ende hat man eigentlich nur einen massiven Genozid verursacht und halt alle umgebracht sozusagen. Ja. Also das fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass man dann am Ende irgendwie so im kompletten Spiel gescheitert ist, aber das ist der Sinn des Ganzen. Ja. So.
Das ist natürlich eine kreative Gestaltungsmöglichkeit, die Computerspiele haben und eine ästhetische Gestaltungsmöglichkeit, die sie auch unterscheidet von anderen Medien oder medialen Formen. Ein Beispiel, das mir jetzt dann noch einfällt, das es auch sehr schön nutzt, ist Papers, Please, in dem man als Spielerin in die Rolle eines Grenzbeamten schlüpft und an der Grenze zu einem fiktiven Staat die Ausweisdokumente kontrollieren muss. Und man muss einen gewissen Durchlauf erreichen, also muss produktiv sein, um durch die Einnahmen seine Familie ernähren zu können. Aber es kommen immer mehr und mehr Auflagen hinzu und sie ändern ständig. Also es ist so konstruiert, dass es sehr, sehr schwierig ist, keine Fehler zu machen. Und die Fehler, also das Spiel bringt einen auch dazu, Fehlentscheidungen zu treffen. Also also nicht nur Fehler zu machen in seinen Abläufen, sondern auch Fehlentscheidungen zu treffen und stellt einen vor moralische Entscheidungen. Unterstützt man zum Beispiel irgendwelche widerständigen Gruppen, die ins Land einreisen will, oder ist man Regime zugehörig und unterstützt quasi durch seine Arbeit an dieser Grenze das repressive Regime? Und egal wie man sich entscheidet, es führt aber immer wieder zu Situationen, in die herausfordernd sind, also auch in der ästhetischen Wahrnehmung herausfordernd oder in der Interpretation. Also ich scheitere auf spielerischer Ebene, aber das Spiel will mich durch dieses Scheitern zu einer gedanklichen Auseinandersetzung mit etwas bringen. Und ja, das ist dann auch das künstlerische Potenzial von Computerspielen, indem sie das dann aufgreifen. Das wäre, glaube ich, recht ähnlich zu den genannten Beispielen.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr ähnlich und voll interessant. Ich würde jetzt vielleicht so einen kleinen Sprung machen zu Serious Games und was denn Serious Games genau sind. Also beziehungsweise, wir haben ja jetzt eh gerade so ein bisschen über Genre gesprochen, also von verschiedenen Spielen und was jetzt da genau die Serious Games sind, wie die jetzt aufgebaut sind.
Also Serious Games sind, also auch da muss ich sagen, bin ich kein Experte für diesen Bereich. Aber hat natürlich sehr stark mit Computerspielen zu tun. Aber es ist nicht mein Spezialgebiet. Ich würde sagen, Serious Games stellen kein eigenes Genre dar, sondern es ist eine ganz andere Art von Spielen, weil Serious Games den Anspruch haben, Wissen zu vermitteln. Also es sind Spiele, die in irgendeiner Form einen Lerneffekt erzielen sollen. Wobei ich mich hier schon korrigieren muss, das ist, glaube ich, auch schon eine überholte Einteilung, weil zum Beispiel auch Papers, Please, von dem ich ja gerade schon gesprochen habe, durchaus auch als Serious Game bezeichnet wird oder als Serious Game bezeichnet werden kann. Und dann meint es einfach Spiele, die in irgendeiner Form nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern sich kritisch mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Aber es ist eine sehr schwierige Einteilung und die Grenzen sind hier auch nicht ganz klar. Also je nach Perspektive kann man Serious Games, glaube ich, entweder so unterscheiden, dass sie eben einerseits Wissen vermitteln wollen, dass ihre Ernsthaftigkeit darin liegt, dass sie ein ernsthaftes Anliegen haben, nämlich dass sie Wissen vermitteln wollen, etwas beibringen wollen und nicht nur der puren Unterhaltung dienen, des Zeitvertreibs, des Spaß. Oder es sind Spiele, die sich einer ernsthaften Thematik annehmen. Und ich zum Beispiel, auch Spec Ops könnte dann als Serious Games, in Serious Game bezeichnet werden, weil es das Setting des Krieges nicht als Spielsetting nimmt, in dem es darum geht, irgendwelche Gegner zu treffen und dadurch Punkte zu sammeln und zu gewinnen, sondern um eine kritische Auseinandersetzung, in der ich als Spielerin auch in eine kritische Position gebracht werde, in der ich mich ernsthaft potenziell zumindest mit Themen auseinandersetzen kann. Vielleicht kann man das so in etwa so grob abgrenzen.
Gibt's denn eigentlich überhaupt eine Trennschärfe zwischen so verschiedenen Genre-Konventionen, wenn das jetzt irgendwie so ein breiteres Feld ist? Oder?
Ganz klare Abgrenzungen sind, glaube ich, immer schwierig. Natürlich gibt es Genres, die man abgrenzen kann voneinander. Und Es gibt auch Spiele, die sich stärker einem bestimmten Genre zuordnen lassen als einem anderen. Genres sind einfach auch immer ja, Kategorien, um Wissen einzuteilen, um auch eine Vorstellung zu bekommen. Zum Beispiel für mich als Kunde auch bei der Computerspielindustrie. Und deswegen können Genres auch so gut für Marketingzwecke auch eingesetzt werden können. In der Praxis sind es lästig und auch aus der medienwissenschaftlichen Perspektive leichter von Genre-Konventionen und von Genre-Elementen auch sprechen. Dass sich Spiele auch aus bestimmten Genre-Elementen zusammensetzen. Zum Beispiel aus der Perspektive und der Steuerung von 3D-Shootern, aber sie haben dann Rollenspielelemente drin, wenn sie zum Beispiel ein Charaktersystem etablieren. Also es ist dann eher so Genre-Konvention, Genre-Elemente. Mhm. Deswegen ist es auch, glaube ich, so schwierig, Serious Games als Genre zu bezeichnen, weil es eher auch um Anliegen und Intention dahinter geht.
Okay, ja. Jetzt wäre noch so ein bisschen meine Frage, weil ja sozusagen das Scheitern im Videospiel, so dass man da eben in so einem VR, also sanktionsfreien Raum, wenn ich das jetzt mal nochmal so wiederholen darf, man sich da befindet. Und jetzt so Serious Games, die vielleicht dann eben teilweise so ein bisschen darauf aus sind, dass man so einen Lerneffekt hat, und Scheitern hat ja sozusagen einen Lerneffekt. Mhm. Inwiefern könnte man dann vielleicht auch solche Spiele mehr noch in Bildungsinstituten integrieren? Also seien es jetzt Serious Games oder vielleicht also auch welche, die nicht jetzt unter Serious Games gefasst werden, aber Spiele einfach, um einen gewissen Lerneffekt zu bekommen. Mhm. Und in die Bildung integriert. Was würdest du dazu sagen? Kann man das irgendwie, wäre das eine Sache, wo du findest, das sollte man tun oder kann man das tun?
Stimmt möglich, müsste man ausprobieren und dann einfach schauen, ob es gelingt oder ob es scheitert. Also ein wichtiger Punkt, glaube ich, den man da noch, oder den ich da gerne noch da dazwischen schieben würde, ist, dass Scheitern ja nicht nur für das Vorgehen in Computerspielen eine Rolle spielt, sondern auch Computerspiele scheitern können. Also
das ist ein guter Punkt.
Ja, Computerspiele können gelingen oder sie können scheitern auf mehreren Ebenen. Und das ist ein Prozess, ein Vorgang, der sehr schwer nur zu kontrollieren ist, beziehungsweise eigentlich gar nicht zu kontrollieren ist, weil es Spiele gibt, die sehr gut funktionieren, aber als ästhetische Medien überhaupt nicht gelingen oder zum Beispiel sehr, sehr schnell im Diskurs, in Fandiskursen oder sowas auch wieder verschwinden. Und es gibt Spiele, die sind sehr schwierig, auch in der Bedienung, und die verschwinden kaum irgendwie oder auch aufgrund ihrer Schwierigkeiten und auf ihrer Probleme auf der funktionalen Ebene bleiben sie auch im Diskurs. Und das gleiche Problem stellt sich auch für Serious Games oder für Computerspiele im Umgang mit oder in ihrer Nutzung für die Pädagogik, fürs Lernen. Weil ich glaube, eine Hauptproblematik für Spiele und deren Lerneffekt ist, dass sie als Lernspiele ganz schnell scheitern. Weil Spielerinnen nicht doof sind und diejenigen, die etwas lernen sollen, auch nicht. Die merken ganz schnell, ob man ihnen was beibringen will oder nicht. Und Computerspiele sind nie erfolgreich, deswegen, weil etwas beigebracht werden soll, sondern, ja, ganz platt gesagt, weil es Spaß macht. Und in dem Moment, in dem Spielerinnen merken, sie werden hier als Schülerinnen behandelt und sollen etwas lernen, dann clasht es und dann ist diese Befreiung, von der ich vorhin gesprochen habe, so würde ich es zumindest mal naiv formulieren, als Nicht-Pädagoge und Nicht-Psychologe, aber dieser Befreiungseffekt, der kehrt sich dann ins Gegenteil und dann verschließt man sich auch wieder den Inhalten, die dort kommen, und deswegen scheitern, glaube ich, auch ganz viele Serious Games in ihrem Anliegen etwas beibringen zu wollen. Was nicht heißt, dass Computerspiele nicht ganz viel Lerneffekte nach sich ziehen können. Also es gibt zum Beispiel die Spiele der Anno-Reihe. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Teil das war, aber ich glaube Anno 2070, in denen man sich entscheiden kann, baut man seine Gesellschaft auf im Jahr 2070 mit grüner Energie, baut man Windräder oder baut man Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke. Und das Spiel gibt einem diese Freiheit, gibt einem die Möglichkeiten. Und wenn ich das als Spieler aber spiele, wenn Spielerinnen das spielen, dann merken sie sehr schnell, okay, die grüne Energie, die Windkraft, ich brauche sehr viel mehr, es braucht sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr Ressourcen, Geld, als wenn ich Kohlekraftwerke baue. Und wenn ich Atomkraftwerke baue, reicht mir ein Atomkraftwerk, wo ich sonst 70 Windkrafträder oder mehr bräuchte. Das zieht einen Lerneffekt nach sich. Und wenn dann aber durch einen Zufallsgenerator plötzlich das Atomkraftwerk explodiert, sehr drastische Momente, aber spielerisch interessante Momente, dann und meine ganze Siedlung, meine ganze Gesellschaft einfach sich in Luft auflöst und ich spielerische Probleme dadurch bekomme, dann zieht das auch einen Lerneffekt. Und zwar auch große nach sich. Das Problem ist nur, wenn man das integrieren will in Spiele, um etwas zu lernen, dann ist das Potenzial dieser Spiele, damit zu scheitern, recht groß. Wie gesagt, würde ich aber nicht sagen, dass das per se irgendwie Spiele problematisch macht für die Bildung, weil es zum Beispiel Bereiche gibt, in denen das, glaube ich, unheimlich nützlich sein kann, zum Beispiel bei Mathematik oder Physik, bei sehr abstrakten Vorgängen können Computerspiele, denke ich, schon gut dabei helfen, diese zu veranschaulichen und dann auch spielerisch an diese Thematik heranzugehen. Das ist ja einfach auch etwas, was nicht stark sichtbar wird. Also ich kann mit Mathe oder Physik kann ich immer spielen. Das bringt mir ganz viel spielerisches Potenzial, aber es ist, weil es so abstrakt ist, schwer sichtbar zu machen. Und Computerspiele können das anschaulich machen, weil ich dann eben nicht nur mit den Zahlen spiele, nicht nur mit den Parametern, den Vektoren spiele, sondern mit Elementen, die durch Grafik veranschaulicht werden. Mhm. Und dann oder für logisches Denken oder sowas. Dann logische Prozesse, da bringt es sehr viel Potenzial. Aber andere Bereiche, zum Beispiel zum Sprache lernen, ist es wiederum, glaube ich, schwieriger. Also ich erinnere mich noch, als ich auch wieder kleine Anekdote, aber als ein Spiel, das war Morrowind aus der Elder Scrolls Reihe. Nee, es war nicht Morrowind, es war Morrowind. Genau. Also Morrowind aus der Elder Scrolls Reihe kam raus, ich weiß nicht welchem Jahr, aber es kam sehr viel früher die Originalversion raus, als die deutsche Version rauskam. Ich konnte noch nicht so gut Englisch, wollte aber auch nicht auf das Spiel warten, habe also mir das Spiel auf Englisch gekauft und habe mir die Mühe gemacht, bestimmte englische Texte zu übersetzen, einfach weil ich dieses Spiel spielen wollte. Englisch-Lernprogramme, die leichter waren für mich, sowohl vom Spielerischen her als auch vom Verstehen her, die ich zur gleichen Zeit gespielt habe, haben nicht annähernd diesen Effekt gezeitigt, weil es dann darum ging, die Sprache zu lernen. Also hier ist Sprache lernen ein Nebeneffekt. Und dadurch kann er funktionieren, aber das in der Form, Computerspiele hier für die Bildung einzusetzen, ist, glaube ich, wiederum sehr schwierig, weil
das schnell dann langweilig oder nicht mehr interessant oder man dann keine Lust mehr drauf hat, wenn das sozusagen das Thema des Spiels ist, zu lernen.
Genau, und weil ich die Sprache nicht mehr tue.
Ja.
Die Sprache ist hier eine Möglichkeit, bestimmte Inhalte für mich zu verstehen. Aber ich tue hier nicht, Entschuldigung für diese falsche Grammatik, aber ich tue hier nicht die englische Sprache, wenn ich das Computerspiel spiele. Ich muss sie lesen können, ich muss sie verstehen können, um bestimmte Story-Elemente verstehen zu können, aber ich tue sie nicht. Aber wenn ich zum Beispiel wenn ich physikalische Objekte manipuliere, dann tue ich die, nicht direkt die Physik, aber ich interagiere mit Physik. Ich lerne sie dadurch kennen. Und wenn ich Sprache durch ein Lernspiel lernen soll, dann tue ich auch hier nicht die Sprache, sondern ich agiere mit anderen Elementen. Und die Sprache ist hier zwangsläufig ein Beiprodukt. Mhm. Und Spielerinnen, ich habe vorhin schon gesagt, auch Schülerinnen sind nicht dumm, im Gegenteil, sie sind sehr schlau in ihren spielerischen Vorgängen, weil sich Spielerinnen sehr schnell einfache Wege suchen. Also man merkt einfach sehr schnell beim Spielen, welche Wege erfolgreich sind und welche scheitern, und dann gehe ich die erfolgreichen Wege. Und deswegen merkt man auch sehr schnell, was zum Erfolg wirkt und alles Erfolg führen kann, und alles, was da eine Nebenrolle spielt, kann aber auch ausgeblendet werden. Also ich kann auch Spiele spielen ohne je, also wenn die Story für mich nicht interessant ist, dann kann ich Spiele spielen, ohne die Story irgendwie wahrzunehmen. Ich kann bestimmte Aspekte von Spielen ignorieren, wenn mich andere interessieren. Oder ich kann Spiele, die eigentlich eine Spielzeit von 20 Stunden haben, in 10 Minuten oder weniger durchspielen, wenn ich Speedrunning machen möchte. Und in all diesen Beispielen suche ich mir eben Wege, die sehr, sehr effizient sind und die alles andere beiseite legen. Und Lernen braucht auch ein bisschen diese Auseinandersetzung mit den Hindernissen, mit diesen Problematiken, damit es einen Lerneffekt hervorbringen kann. Aber der Lerneffekt bei Computerspielen ist halt auch nur sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Also so wie ich Spielerinnen nicht leiten kann, ein Spiel auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu erleben, sondern jede Spielerin ein Spiel anders erleben kann und auch einfach herumspielen kann in dem Spiel, kann ich nicht kontrollieren, was die Lerneffekte aus einem Spiel sind oder nur sehr schwer.
Ja, stimmt. Also dann ist es quasi so mehr noch so, funktioniert das eher dann, wenn das so ein Nebeneffekt ist, den man aber nicht kontrollieren kann.
Ja, so. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Ja. Ja, das ist da einfach, dass da die gezielten Lerneffekte von Spielen auch an ihre Grenzen stoßen können.
Okay, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle für das schöne Gespräch bedanken. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß beim Zuhören und eine gute Busfahrt. und ich bedanke mich, dass du heute da warst.
Ja, ich bedanke mich auch sehr. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Dann sage ich Tschüss und fahrt schön weiter Bus für die Umwelt.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.